Wirtschaften der Zukunft. Dieser Podcast ist als Wegweiser für wirtschaftliche Themen zu sehen, die zukünftig entscheidend sind. Mein Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit den verschiedensten Gästen, die ich begrüßen darf. Ich bin Brit Lorenzen und heiße euch herzlich willkommen. Seid mein Gast in der heutigen Folge. Im heutigen Podcast geht es um erneuerbare Energien, um Biomethan und ganz viel Menschlichkeit. Lieber Helmut Kern, warum sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall diesen Podcast bis zum Ende hören?
Klimaschutz, das ist das Thema, was uns alle angeht. Wir haben gemerkt, was passiert. Wir haben Hitzeperioden, wir haben Überschwemmungen, wir sehen weltweit einen Anstieg der Meere. Und woran liegt das? Weil wir zu wenig Klimaschutz betreiben und das nicht in der Wahrnehmung aller Menschen verankert ist. Und dabei gibt es so viele Möglichkeiten. Was können wir tun? Wir sind bei den natürlichen Ressourcen. Wir sind bei Sonne, Wind. Wir sind bei biologischen Materialien. Wir sind dabei, aus jeglichem organischen Material Energie zu erzeugen. Mein Spezialthema ist Biomethan. Das ist Biogas, was in die Erdgasleitung eingespeist wird und dann an anderer Stelle wieder entnommen wird.
Und was ihr konkret damit machen könnt und wo ihr konkret euren Beitrag zu leisten könnt, hört rein, bleibt neugierig und gespannt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es um das Wirtschaften der Zukunft und zwar erneuerbare Energien. Biomethan ist eines der Themen, was wir im Fokus haben. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, das interessiert mich überhaupt nicht, dann, lieber Helmut Kern, dann können wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber dafür gewinnen, dass das jeden von uns betrifft. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen in unserem Podcast. Bevor wir in Medias Res gehen, wenn Sie sich selber mit drei Schlagworten beschreiben dürften, müssten, und jetzt müssen Sie, sind das welche?
Innovation steht für mich ganz vorne. Ursprünglich aus der Landwirtschaft kommt, damit sehr naturverbunden, kommunikativ und umsetzungsstark.
Das klingt gut. So, das wollen wir jetzt mal gucken, ob wir das in dem nächsten Zeitfenster gemeinsam hinkriegen. Landwirtschaft. Was sind Sie vom Hintergrund, dass Sie nicht nur Experte, sondern jemand sind, der definitiven Beitrag dazu leisten kann, dass Biomethan eine Ressource ist, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, mit der wir sehr gut aufgestellt sind? Was sind Sie vom Hintergrund?
Das ist mein Lebenslauf und der ist durchaus interessant. Ich habe eine landwirtschaftliche Lehre gemacht, bin Landwirtschaftsgehilfe, habe dann Agrarwissenschaften studiert, in der Agrarökonomie promoviert und habe dann immer in Unternehmen gearbeitet, die einen gewissen nachhaltigen Anspruch hatten. Ich habe dann das Glück gehabt, für ein Schweizer Energieunternehmen den deutschen Stromvertrieb aufzubauen. Und habe in dem Zusammenhang mich auch mit Gas und sehr viel mit erneuerbaren Energien beschäftigt.
Wo sind wir? In welchem Jahr, dass das damals in Anführungsstrichen, ohne ihn nachtreten zu wollen, schon Thema war?
Das fing schon 1990 an, Also schon sehr, sehr früh und hat sich dann fortgesetzt. Und ich hatte dann das sehr, sehr große Glück, in Großprojekten mitarbeiten zu dürfen, wo es eigentlich um fossile Kraftwerke ging.
Sind wir in Deutschland, in Europa, weltweit?
Wir sind in Deutschland und Europa. Ich bin in Europa und überwiegend in Deutschland aber. Und habe dann gab es so 2005, 2006 kam das Thema Biogas auf. Das heißt, die Vergärung aller organischen Materialien. Daraus entsteht Energie, wenn man das unter Luftabschluss vergärt. Und besonders intelligent fand ich es, dieses Biogas in die Erdgasleitung einzuspeisen.
Haben Sie da sich gleich Freunde gemacht oder auf welchen Widerstand sind Sie? Wo sind wir jetzt? Sind wir noch in den 90ern oder sind wir schon
Jahrtausendwende? Wir sind jetzt im Jahr 2006, 2007. Mhm. Da gab es die unterschiedlichsten Ideen. Da wurde ich konfrontiert damit, wenn wir jetzt, und damals ging es hauptsächlich um Mais, Zuckerrüben und Gras, was man vergärt hat. Was passiert denn, schränken wir damit die Lebensmittelversorgung in Deutschland ein? Ja. In keinster Weise. Es gibt in Deutschland 18 Millionen Hektar landwirtschaftliche Fläche. 10 Millionen davon werden für die Viehproduktion, das heißt für Schweine, Kühe und Geflügel genutzt. Und nur 4 Millionen werden für die Nahrungsmittelerzeugung für uns, das heißt für Brot und Ähnliches, genutzt.
Immer noch oder sind immer wir immer noch im Jahr 2006?
Also es auch ist heute noch so. Ja. Und 4 Millionen Hektar stehen eigentlich zur Verfügung, um Energie zu erzeugen oder andere Produkte darauf zu erzeugen. sodass damit sich ein großes Geschäftsfeld auftat. Und Biomethan, das Thema, mit dem ich mich dann später auseinandergesetzt habe, heißt, dass ich ein Gasgemisch aus 50% Methan und 50% Kohlendioxid trenne und dieses Methan dann in eine jegliche herkömmliche Erdgasleitung einspeise. Und dann kann das an jeder Stelle, wo ein Erdgasanschluss ist, genutzt werden. Das heißt, wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern Biomethan produziere, kann es durchaus sein, dass es in Dortmund im BRKW genutzt wird und damit erneuerbare Wärme erzeugt und das CO2-neutral ist. Das war etwas, was mich fasziniert hat und ich bin dann in die Projektentwicklung gegangen, habe gemeinsam mit Energieversorgern solche Projekte errichtet, betrieben und auch für die Versorgung von BRKWs gesorgt.
Das klingt ja total einfach, ne? Das ist mal eben so ein Spaziergang und ich möchte trotzdem nochmal meine Frage stellen, die ich zu 2006 gestellt habe. Mhm. Was war die größte Herausforderung? Also einmal, das haben Sie beschrieben, dass man Nutzflächen oder Flächen dafür nutzt, also das Gleiche oder andersrum gedreht, die einem verwehren, noch mehr Lebensmittel anzubauen. Das konnten Sie in dem Moment ja wunderbar aufklären. Aber wie sind Sie dem Menschen trotzdem dabei noch, also wenn ihr jetzt Helmut Kern hier sitzen sehen würdet neben mir, total tiefenentspannt, waren Sie das immer? Was war dir der größte Widerstand, den Sie abbauen durften?
Es gab sehr, sehr viel Widerstände. Es ging darum, oder ich wurde mit Fragen konfrontiert, die sehr, sehr schwer zu beantworten waren. Was passiert, wenn ein Flugzeug auf eine Biogasanlage stürzt? Was passiert, wenn in der Türkei Afrikaner ankommen, weil sie zu wenig Lebensmittel haben, weil wir in Deutschland Biogas produzieren? Das sind Themen oder das sind Fragen, die man wirklich nur sehr, sehr schwer beantworten kann und wo man dann auch ruhig bleiben muss. Wenn Sie sich in der Projektentwicklung mit größeren Energieerzeugungsanlagen auseinandersetzen, dann bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als entspannt zu bleiben, weil Sie an allen Ecken und Enden mit Widerständen fahren. Es gab auch eine ältere Dame, da sollte wirklich in the middle of nowhere eine Anlage errichtet werden. 3-4 Kilometer entfernt war ein Kindergarten und die Dame machte sich Sorgen, wenn jetzt die Trecker am Kindergarten vorbeifahren.
Ja.
Also das sind schon...
Das ist menschlich, ne? Also
menschliche Dimensionen, aber letztendlich geht es natürlich darum, so etwas auch gesetzeskonform umzusetzen. Und da stoßen Sie selbstverständlich immer auf Schwierigkeiten. Das führt vielleicht dazu, dass ich heute tiefenentspannt bin.
Wir fragen Ihre Frau dann nochmal im Nachgang. Ne? Aber damit geben Sie, ich möchte nicht sagen, mit der Geschichte der Dame und dem Kindergarten mir eine wunderbare Überleitung zu einem Thema, das Ihnen in diesem Zusammenhang am Herzen liegt. Es geht ums Wirtschaften der Zukunft, um erneuerbare Energien, konkret Ihrem Lieblingsthema Biomethan. Enkelfähigkeit der Welt. So, das war ein Schlagwort, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ich Helmut Kern entlocken durfte, bevor wir hier in Medias Res gegangen sind. Da steckt ganz viel hinter, von Nachhaltigkeit, von Klimaschutz, Umweltschutz angefangen. Warum ist das ein Thema, das Ihnen so am Herzen liegt, aber wo wir konkret auch mit diesem Podcast, ich möchte nicht sagen Aufklärung leisten können, aber Bewusstsein nochmal liebevoll wachküssen können?
Schauen Sie mal, ich bin Vater von 3 Kindern. Die jetzt in ein Alter kommen, wo sie hoffentlich selber mal Kinder bekommen.
Und der ist immer noch tiefenentspannt.
Und da denkt man natürlich darüber nach, wie entwickelt sich die Welt, wenn sie wissen, dass das Pariser Klimaschutzabkommen 1,5 Grad Klimaerwärmung als Grenze gesetzt hat und wir im letzten Jahr und in den letzten Jahren sehr, sehr nah dran waren, wenn nicht schon diese Klimaerwärmung überschritten wurde. Und wenn man sich dann anschaut, was das für Konsequenzen für die Welt hat, dann wird mir manchmal Angst und Bange. Und deshalb plädiere ich eben dafür, alles dafür zu tun, unsere Welt, die gesamte Welt, nachhaltig zu entwickeln und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was kann ich tun, was kann ich selber tun und was muss die Gesellschaft tun. Und da gibt es sehr, sehr viel, was mir Sorge macht. Auf der anderen Seite auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir haben. Ganz kurz Biomethan. Biomethan wurde Anfang der 20er Jahre eben, so wie ich sagte, sehr viel auf Basis von Mais oder Weideschnitt oder Zuckerrüben produziert. Inzwischen ist man dazu übergegangen, organische Abfälle, das können Essensabfälle sein, das kann Grünschnitt sein, Das kann alles sein, was organischer Natur ist.
Von welchen Mengen reden wir da, um, ich will jetzt nicht sagen, eine Bundesrepublik Deutschland damit zu versorgen?
Aber wir reden davon, dass wir, wenn wir alles nutzen, rund 15% des deutschen Erdgasverbrauchs substituieren können. Wow. Es ist also wirklich schon eine große Menge. Und es geht darum, dass ich mit einem Produkt wie Biomethan, was ich speichern kann, natürlich auch in Dunkelflauten, in der Nacht Energie erzeugen kann. Und deshalb liegt mir dieses Thema so am Herzen. Und deshalb ist es auch so wichtig für mich, solche Projekte weiterzuführen und weiterzuentwickeln.
Jetzt haben Sie mir ja gerade echt, ich möchte nicht sagen, einen großen Blumenstrauß an Themen überreicht. Wo können wir als einzelner Mensch auf der einen Seite in unserem täglichen Handeln oder Tun etwas schon dazu beitragen und gerne würde ich, es geht um Wirtschaften der Zukunft, wo kann ich unternehmerische Verantwortung übernehmen, ohne ein produzierendes Unternehmen zu sein, sondern vielleicht als Dienstleister auch? Oder sagen Sie, nee, Frau Lorenzen, also da fangen Sie jetzt mir aber an, hier gerade mehrere Themen zu vermischen, aber wo sind wir da gar nicht so weit weg und können konkret schon handeln?
Das gibt sehr, sehr viele Stellen, an denen wir handeln können. Wenn ich bei meinem engsten Thema Biogas oder Biomethan bleibe, heißt das, fordern wir doch die Kommunen, die normalerweise für die Abfallentsorgung zuständig sind, auf, nicht mehr zu verbrennen, nicht mehr nur zu kompostieren, sondern Energie aus den Abfällen in Biogasanlagen zu produzieren und damit auch erneuerbare Wärme und erneuerbaren Strom zu produzieren.
Konkret wie? Müssten die diese Anlagen dann selber bauen? Oder sagen Sie, Frau Lorenz, das gibt's alles schon, wir brauchen nur diese Abfälle, bitte liefert sie uns? Oder ist das jetzt zu einfach gedacht?
Nee, das ist überhaupt nicht zu einfach gedacht, weil es natürlich sehr viele Investoren gibt, die bereitstehen, Geld zu investieren, wenn sie denn eine Perspektive haben. Ja. Und da scheitert derzeit unsere Politik. Auf EU-Ebene gibt es Vorgaben, dass man 35 Milliarden Kubikmeter Biomethan in 2030 produzieren will. Und die deutsche Regierung, insbesondere das Bundesumweltamt, blockt und schafft nicht die Rahmenbedingungen, die notwendig sind. Mhm. Und das natürlich gerade in der Zeit hier einer Iran-Krise, wo die Preise durch die Decke gehen. Ja. Und Biomethan ist inzwischen günstiger als zum Beispiel Diesel, Sprit oder was immer man haben will. Und da muss man sagen, okay, lasst uns das doch einfach bauen, lasst uns das doch einfach nutzen. Es ist inzwischen so, dass gerade im Schwerlastverkehr oder auch im Schiffsverkehr sogenanntes Bio-LNG, das ist verflüssigtes Biomethan, eingesetzt wird und damit Fahrzeuge CO2-neutral gefahren werden können.
Muss ich dafür nochmal komplett umrüsten, weil sind diese Tanks größer als normaler Dieseltank, um jetzt kurz in der Schifffahrt zu bleiben, was ja für mich dann bedeuten würde als Schiffer, dass ich weniger Ware laden oder weniger gut transportieren kann? Oder sagen Sie, Frau Lorenzen, aber das, was wir dann an weniger transportieren, gleicht sich wieder aus? Jetzt bin ich mal frech.
Sie sind überhaupt nicht frech, weil das eine sehr berechtigte Frage ist. Bio-LNG heißt übersetzt Flüssiggas. Mhm. Das heißt, Sie haben einen Flüssiggastank, der unter Druck steht. Das heißt, die Energiespeicherung findet etwas anders statt, als wenn Sie einen Dieseltank oder einen Schweröltank haben. Aber ansonsten handelt es sich immer um Gasmotoren. Und welches Gas ich da reinstelle, ist eigentlich relativ egal. Aber es ging mir eigentlich, ich habe von dem ganz kleinen Thema Biomethan angefangen zu sprechen. Es gibt aber noch viel, viel andere Themen, die man viel, viel besser nutzen kann. Beispielsweise die Sonnenenergie.
Und dann wären wir ja bei der nächsten Stufe. Wie können Unternehmen, ob sie Dienstleister oder produzierende Unternehmen sind?
Nee, wie kann auch der einzelne Haushalt dazu beitragen?
Perfekt, ja.
Und welchen gesellschaftlichen Konsens muss man herstellen? Das ist so, dass die Sonne eine unglaubliche Energie hat und nur ungefähr 1% der Sonnenenergie auf der Welt ankommt durch die Sonnenstrahlung. Das ist nicht viel. Das sind ungefähr 8000 Terawatt oder es ist ungefähr ein Faktor, dass wenn 1% hier ankommt, ist die Energie, die auf der Welt verbraucht wird, 1/8000stel der Sonnenenergie, die hier ankommt.
Wahnsinn, ja.
Das heißt, wenn ich einfach die Sonnenenergie viel intensiver nutze, auch an Standorten, wo ich sie besser nutzen kann, wo ich sie effizienter nutzen kann, spricht sehr, sehr viel dafür, Photovoltaik deutlich stärker zu nutzen. Und das kann jeder, selbst wenn er ein Balkonkraftwerk hat, auch dann tut er was für die Umwelt. Da sind wir aber auch sehr schnell bei dem Thema Energieeffizienz. Da geht es um die Frage, wie gehe ich mit dem Verkehr um? Was mache ich da? Ich bin nicht der Meinung, dass jeder nun Fahrrad fahren soll, aber ich bin schon der Meinung, dass man einen bewussten Umgang mit seinem Fahrzeug und seinen Reisen machen sollte und haben sollte. Es geht schon darum, ob ich jetzt im Winter bei 20 Grad oder bei 22 Grad im Wohnzimmer sitze. Es ist schon eine gewaltige Energieeinsparung. Das sind einfach sehr, sehr viele, sehr kleine Maßnahmen.
Die dafür ich muss ich auch die Bereitschaft haben, ne? Und einzugestehen, dass wenn, also ich will nicht sagen, müssten alle machen, aber einer muss anfangen, Vorbild sein. Wie kann ich als Unternehmer, sei es Dienstleister oder wenn ich produzierendes Gewerbe habe, konkret etwas machen, wenn es um erneuerbare Energien geht? Welche, ich will nicht sagen Empfehlung haben Sie, aber wo sagen Sie, da können wir sehr in einem kurzen Zeitraum sehr viel schon bewegen oder auf den Weg bringen?
Das sind ja zwei Aspekte, die daraus entstehen. Das eine ist, in welche Bereiche kann ich als Unternehmen investieren, um Dienstleistungen am Markt anzubringen? Natürlich geht es darum, jegliche Produkte herzustellen, die weniger Energie verbrauchen. Ein Fernseher, eine Waschmaschine oder was auch immer, die weniger Energie verbraucht, hilft dem Klimaschutz. Wenn ich in mein Unternehmen selber hineinschaue, gibt es viele Maßnahmen, die ich ergreifen kann. Da geht es darum, dass ich umstelle auf LED-Beleuchtung. Da geht es darum, dass ich in die Wärmedämmung investiere. Da geht es darum, dass ich auch meine Mitarbeiter entsprechend motiviere, Energie einzusparen, wo immer es geht. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und Sie sehen das ja auch. Viele große Unternehmen nutzen plötzlich Photovoltaikanlagen, nutzen Windanlagen. Auch das Thema Biomethan spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die typische Nutzung von Biomethan erfolgt in sogenannten Blockheizkraftwerken. Ein Blockheizkraftwerk ist nichts anderes als ein Gasmotor. Und wenn Sie sich das vorstellen, wenn ein Gasmotor läuft, kann ich damit einen Generator antreiben. Der Generator sorgt für Strom, den ich ins Stromnetz einspeisen kann. Gleichzeitig produziert er Wärme und ich kann lokale Wärme damit nutzen. Insofern ein wunderbares Kombinationsgerät, mit dem ich CO2-frei mich sowohl mit Wärme wie auch mit Strom versorgen kann. Das sind viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann.
Was ist eines, ich möchte nicht sagen, Ihrer Reizthemen im positiven Sinne? Was reizt Sie noch? Sie sind jetzt so lange schon in diesen Themenfeldern unterwegs, haben für sich Biomethan als Ihr Herzensthema, Lieblingsthema, wenn ich das so sagen darf, entdeckt. Wo sagen Sie, hier können wir gerne noch einen Schritt weiter sein, weitergehen? Ich weiß gerade nicht, welches Verb ich da am besten dran setzen würde. Gibt es ein Wunschthema noch?
Ja. Ganz, ganz sicher. Die Bereitschaft der Menschen, ihr Verhalten anzupassen und ihr Verhalten zu überdenken und da offen für zu sein. Und da mangelt es noch manchmal dran. Sicherlich auch, weil es einfach nicht bekannt ist. Manchmal auch, weil man sich dagegen sperrt. Aus Gründen, die mir nicht nach. Aus Bequemlichkeit. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und das sind Themen, die mich schon manchmal ärgern und wo ich sage, okay, hier ist sehr viel mehr Offenheit notwendig. Hier ist sehr, sehr viel mehr Wissen notwendig. Und das würde ich mir wünschen, dass man das deutlich besser umsetzen kann.
Wenn wir das Thema Klimaschutz und Umweltschutz nochmal in den näheren Fokus richten, Biomethan, erneuerbare Energien, wo ist da der größte Konflikt? Und wo sagen Sie, Mensch, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, müssen wir aber im Schulterschluss gemeinsam den nächsten Schritt gehen, weil das, Sie haben gerade die alte Dame zitiert, die den Kindergarten als Sorge hatte, dann haben Sie die Mitmenschen zitiert, die sagen, Mensch, du nutzt Nutzfläche, die wir eher für Lebensmittel nutzen könnten. Wo ist da etwas, ist das wirklich kontra? Dann komme ich noch mit der Landschaft rein, Mensch, ne? Was ist mit den armen Vögeln oder Tieren, die da noch, also wir können ja da wieder ein riesengroßes, weites Feld aufmachen. Wie können Sie die Sorge nehmen, dass Klimaschutz und Umweltschutz definitiv Themen sind, die im engen Schulterschluss, wenn es um erneuerbare Energien geht, mitgedacht werden, nicht nur müssen, sondern mitgedacht werden?
Naja, wenn ich 100 Jahre weiter schaue, dann bin ich wieder in der Enkelfähigkeit, wo vielleicht meine Urenkel in dieser Welt leben. Da würde ich mir schon wünschen, dass es eine lebenswerte Welt ist. Das heißt, ich muss jetzt anfangen, die Emissionen zu reduzieren und muss dafür alles tun. Natürlich habe ich da auch Einschränkungen und natürlich muss ich da vielleicht mal Einschränkungen im Landschaftsbild durch Windparks in Kauf nehmen. Natürlich kann ich aber auch, wenn ich bei dem Thema Solar bleibe, viele, viele Dächer mit PV bedecken. Natürlich kann ich, und ich habe gesagt, 15% des Erdgasverbrauches in Deutschland können substituiert werden, wenn man denn nun mal wirkliche organische Abfälle, die anfallen, nutzen würde. Das sind Themen, wo ich sage, hier kann die Gesellschaft dazu beitragen und hier kann jeder auch dazu beitragen, dass man den Klimaschutz ernst nimmt. Und natürlich gehört da vielleicht auch mal das persönliche Verhalten dazu. Wie viele Fernreisen sind denn wirklich notwendig? Welche Autos muss ich denn unbedingt fahren? Das sind ja alles Kleinigkeiten, aber Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss.
Können Sie heute schon was sagen zu, ich möchte nicht sagen, der Lebensdauer solcher Anlagen sagen, aber da sind wir ja auch wieder, ne? Wie effizient ist etwas? Wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen? Muss ich als Unternehmer das in die Hand nehmen? Oder ist das etwas, was gefördert wird? Oh, der nächste große Blumenstrauß, den ich Ihnen hiermit gerne überreiche. Wie können Sie da, ich möchte nicht sagen Angst nehmen, aber Mut machen? Hey, das ist eine Investition, nicht nur für die Zukunft, sondern die ja uns auch vielleicht als Vorbild für andere Regionen, für andere Länder geben kann.
Und da haben Sie zwei ganz gute Punkte angesprochen. Ich war in einem Vortrag neulich sehr überrascht, um einen Emissionsvergleich zwischen Deutschland und China zu sehen.
Oh, und? Wie haben wir abgeschnitten?
Deutschland verbraucht ungefähr 2% der weltweit verbrauchten Energie. Wow. China 30, oder die Emissionen schon, nicht die Energie, sondern die Emissionen, die anfallen, ist China mit 30% sehr weit vorne und Deutschland hat 2%.
Das ist ja nicht so schlecht, oder? Wo ist der Haken? Oh, denken Sie mal laut, bitte.
Ja, das ist ein riesiger Haken. Deutschland sind 80 Millionen
Einwohner. Ich wollte gerade sagen, wie viel Fläche und
Einwohner. China hat 1,4 Milliarden Menschen. Das ist der Faktor 17, etwas über 17. Wenn ich jetzt mit 17 unsere 2% wahrnehme, dann haben wir mehr Emissionen als beispielsweise China. Und da muss man schon mal drüber nachdenken. Wie kriege ich die runter? Und dann stellt sich auch die Frage, jeder Euro, der hier investiert wird in Klimaschutz, wird unseren Anteil senken, selbst wenn es nur 2% sind und selbst wenn es Sinn macht, in anderen Ländern zu investieren, in Entwicklungsländern zu investieren, in denen jeder Euro, der investiert wird, noch zu einem größeren Klimaschutzeffekt beiträgt. Insofern ist das Ganze weltweit zu sehen und insofern habe ich auch Verständnis dafür, wenn Länder, die besonders betroffen sind, an uns herantreten, an die wohlhabenden Länder herantreten und darum bitten, dass wir ihnen in diesem Thema auch finanziell helfen.
Gibt es Länder, von denen wir mit den Augen stehlen können, die das schon richtig gut hinbekommen? Oder kann man das so pauschal nicht sagen, weil, ja, Sie haben es gerade gesagt, das ist ein Schulterschluss, alle müssen am gleichen Strang in die gleiche Richtung ziehen.
Aber wer ist da schon? Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, die sehr positiv zu bewerten sind. Das hängt natürlich auch davon ab, welche natürlichen Gegebenheiten ich habe. Wenn ich in Skandinavien bin, mit sehr viel Wasserkraft,
Weiter
und grün ist es natürlich viel, viel einfacher. Wenn ich mir Dänemark anschaue, wo eine große Viehproduktion besteht, wo aber in großen, sehr effizient arbeitenden Biogasanlagen Biomethan erzeugt wird und sogar einen ganz erheblichen Anteil dazu beiträgt, auch Erdgas zu substituieren, dann ist das ein Riesenfortschritt. Mhm. Wenn ich Länder habe, in denen die Infrastruktur gut ausgebaut ist, wo ich auch eine funktionierende Bahn habe, ist das ein Fortschritt. Wenn ich mir aber auch China anschaue, in dem Land, in dem sehr viel in Photovoltaik oder in andere erneuerbare Energien investiert wird, sind die durchaus fortschrittlich. Und es gibt viele Beispiele, in denen das Thema Energie stärker im Fokus steht, als es meines Erachtens hier in Deutschland der Fall ist.
Also wir brauchen noch mehr Bewusstsein, nicht nur seitens der Politik, sondern seitens der Wirtschaft, seitens der Gesellschaft für das Thema? Oder geht's?
Ich versuche die ganze Zeit, Sie mehr auf das Thema Gesellschaft zu bringen.
Dann kriegen Sie jetzt die Aufmerksamkeit für die Gesellschaft, bevor wir dann gleich zur Steinthese kommen, die diesen Podcast auch hat. So, Gesellschaft, Ihr Stichwort.
Jeder muss doch etwas tun.
Sollte, ja.
Und jeder kann sich überlegen, wo kann ich entweder Energie einsparen oder erneuerbare Energie nutzen? Und wie kann ich meine Emissionen reduzieren?
Ja.
Und das geht durch die gesamte Gesellschaft durch. Das betrifft jeden. Und jeder in der Gesellschaft muss sich auch darüber im Klaren sein, dass das zur Not auch mal Geld kosten kann. Und dazu muss auch eine gewisse Bereitschaft da sein.
Und die wach zu küssen, dafür braucht es Vorbilder, oder?
Dazu braucht es Vorbilder.
Menschen wie Unternehmen, wie die Gesellschaft, die, ja, das ist die, die zeigt, dass es gar nicht schlimm ist, sich einzuschränken und konkret wie, weil das sind ja kleine Beispiele, die Sie genannt haben, wo jeder einen konkreten Beitrag zu leisten kann.
Eine steile These zum Thema.
Ich würde gerne eine steile These nochmal in den Raum stellen und freue mich auf Ihre Antwort, wenn ich sage, können wir unseren Energiebedarf zu 100% über erneuerbare Energien tatsächlich decken oder brauchen wir immer eine Reserve aus konventionellen Stromerzeugern wie Gas, Kohle oder Atomkraft? Und wenn Sie sagen, ja, das könnte hinhauen, haben Sie eine Jahreszahl für mich und damit sind Sie nicht der Mensch, der die Glaskugel jetzt poliert, aber uns weiterhin positiv darauf einstimmt oder nicht? Was die Zukunft der erneuerbaren Energien angeht.
Ich rolle die Glaskugel und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch bei 100% landen können. Mhm. Ich finde es hochinteressant, wenn man sich überlegt, wie sich die Menschheit in den letzten 200 Jahren mit Energie versorgt hat. Das ging erst los mit Holz, dann kam Kohle, dann kam Öl, dann kam Gas. Dann kam so langsam das Thema erneuerbare Energien auf. Und immer war das von Innovationen getrieben. Und man muss einfach technologieoffen sein. Natürlich gibt es Themen wie Kernkraft, die man kontrovers diskutieren kann. Vielleicht gelingt ja auch mal eine Verschmelzung von Energien. Wenn ich sage, ein Achttausendstel der Sonnenenergie entspricht ungefähr dem Energieverbrauch, den wir auf der Welt haben, gibt es wahnsinnig viele Chancen. Und ich glaube, das ist eine technologische Frage, das ist eine Innovationsfrage und das ist eine Bereitschaft, in solche Technologien auch zu investieren. Wenn aber plötzlich kein Gletscher mehr da ist, wenn keiner mehr Skifahren kann, wenn wir Hitzeperioden haben, wenn wir unglaubliche Überschwemmungen haben, und vielleicht nah an einem Punkt of No Return angekommen sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass dann auch die Gesellschaft aufwacht. Das wünsche ich mir möglichst schnell.
Warum muss immer was passieren, erst damit man ans Umdenken
weil
kommt?
Weil die Dimensionen, in denen sich diese Entwicklung darstellt, kaum zu begreifen sind. Wenn Sie sich schauen, ich habe ein gewisses Alter erreicht. Sie sind ja eine sehr junge Dame.
Ach, sehr schön. Jetzt müsstet ihr Herrn Kern sehen. Und dann. So, jetzt kriegen Sie mal wieder die Kurve zur erneuerbaren Energien. Mal gucken, ob das auch.
Ja, dann bekommen Sie aber nicht mit, dass beispielsweise die Vegetationszeit sich im Sauerland um mehr als einen Monat verlängert hat in den letzten Jahrzehnten.
Wahnsinn, ne? Ja.
Und sie bekommen nicht mit, dass, und zwar sie können sich das vielleicht vorstellen, dass wir früher als Kinder im Schnee spielen konnten im Winter, was heute nur noch sehr selten der Fall ist. Sie bekommen aber mit, wenn im Ahrtal plötzlich Überschwemmungen stattfinden, die durch den Klimawandel. Noch befördert worden sind. Das sind alles Themen, die schwer zu fassen sind, aber wo die Gesellschaft eigentlich plötzlich einen Schock bekommt. Und dieser Schock kann durchaus heilsam sein. Und das wünsche ich mir, dass es wenig Schocks gibt, aber trotzdem die Gesellschaft offen dafür ist, technologieoffen ist und dann wird das schon klappen. Ob das in 20 oder 40 Jahren der Fall ist, weiß ich nicht.
Aber dann sind wir wieder da, dass wir sozusagen unseren Enkeln etwas mit auf den Weg nicht gegeben haben, aber den Weg geebnet haben, dass das eine lebenswerte und zukunftsfähige Welt ist, die wir, ja, übergeben wir sie? Nein, aber bereitet haben. Und jetzt wird's persönlich. Die Frage nach der kleinsten Stärke. Wenn man Sie noch etwas näher kennenlernen darf, lieber Helmut Kern, ist ein weiteres Stilelement dieses Podcasts die kleinste Stärke. Welche wäre das bei Ihnen? Und jetzt grinst mich gerade ein Helmut Kern an.
Weil Sie mir eine wunderbare Frage stellen. Da muss ich natürlich ein bisschen drüber nachdenken. Aber was mir manchmal schwerfällt, ist, wenn ich argumentiere, wenn ich mit Menschen zusammen bin, aus meiner Sicht naturwissenschaftlich fundierte Argumente habe, die nachvollziehbar sind und dann auf Menschen treffen, die blocken, die abblocken, die nicht diskussionsoffen sind, vielleicht das auch nicht verstehen wollen, dann fällt mir das schwer.
Kriegt man sie dann damit aus der Ruhe?
Ja, oder? Damit bekommt man mich
aus der Ruhe. Und wie sieht dann ein aus der Ruhe gebrachter Helmut Kahn aus?
Der wird durchaus aggressiver nicht, aber der wird argumentationsstärker und versucht dann auch seine Meinung auf jeden Fall klar zu machen, nachvollziehbar zu machen. Ich kann ja nicht alles durchsetzen, aber ich möchte, dass man zumindest darüber nachdenkt. Und das ist etwas, was mich manchmal schon stört in dieser Welt.
Ich lasse das jetzt mal so stehen. Er sitzt immer noch sehr ruhig neben mir hier gerade, rund um das Mikrofon. Lieber Herr Kern, abschließend, weil wir leider mit Blick auf die Zeit schon am Ende sind, um einfach Lust darauf zu machen, dass erneuerbare Energien ja nicht nur Energien sind, sondern etwas ist, was uns im Alltag begegnet, was uns ein Leben lang begegnet, was uns aber auch zukunftsfähiger macht als Standort, als Land, aber auch als Gesellschaft. Wenn Sie Wirtschaften der Zukunft hören, was geht Ihnen da durch den Kopf und was würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben?
Wirtschaften der Zukunft heißt, intelligente Systeme zu entwickeln, heißt, nicht alles zu verteufeln, sondern darüber nachzudenken, wie ich es besser machen kann, heißt, natürlich Klima-, Natur- und Umweltschutz ernst zu nehmen, aber dabei auch nicht zu vergessen, dass man selber leben muss und leben will.
Rechte, genau.
Und dazu auch ein Recht hat, dazu ist man ja schließlich auf der Welt. Und vielleicht auch darüber nachzudenken, welches Lebensziel man hat. Was sind die Aspekte, die das Leben ausmachen? Und da kann man, glaube ich, schon selber an sich arbeiten.
Ach, wie wunderbar. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, danke. Danke für diesen wunderbaren Austausch. Ich möchte schließen mit auf das, was da noch kommt. Gerne weiter gemeinsam, in welche Richtung es auch gehen wird. Aber ohne erneuerbare Energien, korrigieren Sie mich, wird es nicht gehen, oder?
Nein.
So.
Definitiv nein.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, wir haben euch mitgenommen auf eine Reise zum Wirtschaften der Zukunft, zu erneuerbaren Energien. Bleibt neugierig und gespannt, aber lieber Helmut Kern, man darf Sie ansprechen, ne? Wenn
aber
man jetzt nicht nur zum Nachdenken, sondern konkreten Handeln motiviert und animiert wurde. Selbstverständlich?
Selbstverständlich. Nehmen Sie dein Wort. Ich bin ein Unternehmer, der sich immer freut, wenn Menschen mich fragen oder etwas von mir wissen wollen.
Sehr gut. Und das ist unser Abschlusswort. Ganz herzlichen Dank und wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Die heutige Folge ist zu Ende, in der es darum ging, erneuerbare Energien mit dem Fokus Biomethan. Lieber Helmut Kern, welche Umsetzungsmöglichkeiten gibt es, die wir kurz zusammengefasst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Ende nochmal mit auf den Weg geben können?
Ich habe viele Details genannt, was man selber tun kann. Energieeffizienz, immer nachdenken, wie kann ich Energie einsparen? Immer nachdenken, welche Möglichkeiten der erneuerbaren Energieerzeugung gibt es unter Nutzung von Sonne, Wind und organischen Materialien. Immer darüber nachdenken, was kann ich langfristig tun und wie kann ich möglichst ohne große Einschränkungen mein Verhalten ändern und auf jeden Fall technologieoffen sein.
Wow, viel, was wir mitgeben, aber es ist zu lösen, nämlich gemeinschaftlich. Ganz herzlichen Dank. Gebt uns gerne eine Rückmeldung, bleibt neugierig und gespannt. Wir freuen uns auf euch. Es freut mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Eine Bewertung und ein Abo des Podcasts ist natürlich meine Empfehlung. Und hört beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Wirtschaften der Zukunft. Ich freue mich auf euch.